NDR Info. Echo des Tages.
Heute im Studio Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Empörung in Frankreich. Das ist unser erstes Thema heute. Viele Franzosen streiken seit heute für den Erhalt ihrer Renten. Worum es geht und wie der Protesttag verlief, darüber berichten wir gleich und dazu hören wir auch gleich einen Kommentar. Weitere Themen bis 19 Uhr sind: Das US-Repräsentantenhaus schaltet die nächste Stufe zum Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Die SPD vor ihrem Parteitag, der Vorstand formuliert Nachforderungen an die Union. Tempolimit, höhere Spritpreise und weg mit der Pendlerpauschale. Das Umweltbundesamt schlägt vor, wie die Klimaziele zu erreichen wären. Und aus fürs Feuerwerk. Noch eins könnte man sagen, denn mit Hamburg schafft eine weitere Großstadt eine böllerfreie Silvesterzone. Zunächst aber, wie gesagt, der Blick nach Frankreich, wo es um die Gelbwesten ja ruhig geworden war. Aber auch viele von denen, die mit dieser Bewegung nicht viel anfangen konnten, teilen jetzt eine Empörung. Sie fürchten um ihre Renten. Zwar zahlen die Franzosen mit 28% einen sehr hohen Rentenbeitrag, aber ihre Altersbezüge kommen auch früh und sind hoch. Und viele genießen extra Privilegien. Das will Präsident Macron ändern. Und so hat heute in Frankreich ein groß angelegter Proteststreik begonnen. Sabine Bax berichtet.
Es herrscht schon fast Volksfeststimmung am Treffpunkt der großen Demonstration in Paris. Zwischen Ost- und Nordbahnhof sammeln sich schon weit vor Beginn des Demozuges am frühen Nachmittag tausende Menschen. Entlang der Demonstrationsstrecke werden Würstchen gegrillt, Gewerkschaftsmitglieder schenken heißen Tee und Kaffee aus. Hinter einem großen Banner mit der Aufschrift »Unsere Renten gehören uns« steht Bernard Vallet. Er trägt eine pinkfarbene Warnweste der SNCF, der französischen Staatsbahn. Er ist Eisenbahner.
C'est pour les retraites.
»Ich streike für unsere Renten«, sagt er. Als Eisenbahner gehört Bernard Vallet zu denjenigen, die von den Sonderrentenkassen profitieren. Als Zugführer zum Beispiel kann er schon zwischen 50 und 52 Jahren in Rente gehen. Und wegen der geplanten Abschaffung der Sondersysteme fürchtet er nun, dass er länger arbeiten muss, um die volle Rente zu kriegen. Die Spezialkassen sind gerecht, denn wir machen einen harten Job. Wir dürfen unsere Privilegien nicht verlieren. Als Zugführer arbeitet man im Schichtdienst. 7 Tage die Woche. Die können dich jederzeit anrufen und du musst kommen, auch sonntags. Wir haben Dienst zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Das ist schlecht für die Gesundheit. Präsident Macron und seine Regierung wollen das komplizierte französische Rentensystem mit seinen über 40 Kassen vereinheitlichen. Die Sondersysteme, die derzeit nicht nur für Eisenbahner, sondern auch zum Beispiel für viele Beamte des öffentlichen Dienstes gelten, sollen abgeschafft werden. Nicht weit von Bernard Vallet entfernt steht Nathalie Chevaujon. Die Mitfünfzigerin arbeitet als Lehrerin. Sie hat ein Schild auf den Rücken gebunden. Es reicht, hört uns endlich zu. Das geht klar an die Adresse der Regierung. Wir demonstrieren natürlich gegen die Rentenreform, aber auch gegen die Regierung. Wir haben die Schnauze voll davon, dass man uns alle sozialen Errungenschaften wegnehmen will und uns das Leben immer schwerer macht. Die große Unzufriedenheit mit Präsident Macron und seiner Regierung, auf der Demo ist sie deutlich zu spüren. Hunderttausende nehmen an den Protesten im ganzen Land teil. In Paris kommt es am Nachmittag zu ersten Ausschreitungen zwischen Aktivisten des Schwarzen Blocks und der Polizei. Die meisten Demonstranten in der Hauptstadt aber protestieren friedlich. Und nicht nur diejenigen, die von der Rentenreform betroffen sind, ziehen durch die Straßen. Auch Ärzte, Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute, Anwälte oder Polizisten demonstrieren mit. Die in Frankreich oft zerstrittenen Gewerkschaften haben branchenübergreifend mobilisiert. Philippe Martinez, Generalsekretär der kommunistischen Gewerkschaft CGT, erklärt die Forderungen an die Regierung. Wir erwarten, dass uns die Regierung zu Beginn der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit zuhört, uns endlich ernst nimmt und nicht mehr so tut, als wäre dieses Land nicht wütend. Wir werden uns morgen mit den anderen Gewerkschaften zusammensetzen und sehen, wie wir weitermachen. Ich kann Ihnen sagen, es mangelt nicht an Entschlossenheit. Der Streik wird heute Abend nicht beendet sein. Bis mindestens Montag wollen vor allem die Eisenbahner und auch die Pariser Verkehrsbetriebe noch streiken. Andere Gewerkschaften, wie die der Lehrer, wollen von Tag zu Tag entscheiden, ob sie weitermachen. Mitte kommender Woche will die Regierung die Details der Rentenreform vorstellen. Bis dahin nehmen Kabinett und Präsident Macron den Streik erst einmal zur Kenntnis. Der Präsident verfolge die Geschehnisse im Land, heißt es aus dem Élysée-Palast, und zwar mit Ruhe und Entschlossenheit.
Volk also gegen Macron in Sachen Rentenreform. Hören Sie einen Kommentar dazu von Martin Bohne.
Kein Zweifel, die Gegner der Rentenreform haben machtvoll ihre Stärke demonstriert.
Hunderttausende protestierten auf den Straßen, aufgerufen in seltener Eintracht von Gewerkschaften, Gelbwesten und den Oppositionsparteien von ganz links bis ganz rechts. Streikende legten landesweit den Bahnverkehr und den Nahverkehr in vielen Städten lahm. Viele Schulen blieben geschlossen. Die gesellschaftliche und politische Front gegen Macron und seine Politik ist breit, sehr breit. Auch alle Umfragen stützen diesen Befund. Ein Frankreich, das Nein sagt zu einer großen Reform. Mal wieder. Von deutscher Warte aus betrachtet, verwundert der Aufruhr. Den Ruheständlern in Frankreich geht es im weltweiten Vergleich gut, sehr gut sogar. Sie bekommen deutlich höhere Altersbezüge als ihre deutschen Altersgenossen und früher in Rente gehen sie auch. Die Kehrseite, dieses System ist teuer. Es ist erkauft zum Beispiel durch Beitragssätze in Höhe von fast 30% und ein Milliardenloch in der Rentenkasse. Und das französische Rentensystem ist von einer geradezu byzantinischen Verschlungenheit. Dutzende Extrakassen für bestimmte Berufsgruppen und Berufsgrüppchen bieten ihren Mitgliedern teils üppige Vergünstigungen auf Kosten des Steuerzahlers. Präsident Macron hat schon im Wahlkampf versprochen, diesen Wildwuchs zu begradigen und das System nachhaltig zu machen. Es ist das wohl wichtigste Reformvorhaben seiner Amtszeit. Er will, durchaus angelehnt an das deutsche System, ein für alle gleichermaßen geltendes Punktesystem einführen. Jeder in die Rentenkasse eingezahlte Euro soll die gleichen Anrechte im Alter generieren. Zu einer Absenkung des Rentenniveaus soll es nicht kommen, beteuern der Präsident und die Regierung. Aber die Argumente der Regierenden dringen nicht durch. Die meisten sind überzeugt, dass es Macron nur darum gehe, die einfachen Leute weiter zu schröpfen. Die Bereitschaft, mit der Regierung zu verhandeln, nach den Stellschrauben zu suchen, um Härten des Reformprojekts für bestimmte Gruppen abzufedern, diese Bereitschaft ist derzeit nicht erkennbar. Das passt zu der pessimistischen Grundstimmung im Land. 3 von 4 Franzosen sind überzeugt, dass die Dinge immer schlechter laufen. Der junge, smarte Präsident ist zur Symbolfigur der verhassten Eliten geworden. Macron ist in der Defensive. Schwer vorstellbar, dass er die Stimmung noch drehen kann. Auch dass viele wirtschaftliche Kennziffern seit seinem Amtsantritt nach oben zeigen, hilft ihm nicht. Die Streiks werden weitergehen, das steht schon fest. Tage, vielleicht sogar Wochen. Macron wird sich entscheiden müssen. Bleibt er bei seinem Reformkurs und riskiert eine soziale Explosion? Oder gibt er nach und Frankreich steht wieder als reformunfähig da?
Martin Bohne kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wir schauen nach Washington. Die Vorbereitungen für ein Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump haben heute einen wichtigen Schritt gemacht. Zwar sieht es immer noch nicht nach einer Mehrheit dafür im entscheidenden Senat aus, aber das Repräsentantenhaus, genauer seine demokratische Sprecherin, hat die Anklageschrift in Auftrag gegeben. Julia Kastein.
Jetzt gibt es für die Demokraten kein Zurück mehr. In ihrem kurzfristig anberaumten Pressestatement verkündete die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, sie fordere den Chef des zuständigen Justizausschusses auf, die für ein Amtsenthebungsverfahren notwendigen Anklagepunkte zu formulieren.
Today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment.
Vor einer Kulisse mit amerikanischen Flaggen und mit Grabesstimme erklärte die Top-Demokratin, die sich lange gegen ein Impeachment gewehrt hatte, sie tue das mit Trauer, aber auch mit Zuversicht und Demut, aus Treuepflicht vor den Gründervätern und voller Liebe für das amerikanische Volk.
Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America.
Trump missbrauche sein Amt, untergrabe die nationale Sicherheit und gefährde die Integrität der Wahlen. Das hätten die Anhörungen und Zeugenaussagen der vergangenen 2 Monate zweifelsfrei belegt. Die Fakten seien klar. Damit lasse der Präsident den Demokraten keine Wahl. Jetzt gehe es um die Demokratie insgesamt.
The president leaves us no choice but to act. Our democracy is what is at stake.
US-Präsident Trump erklärte in einer Reihe von Tweets, die Demokraten seien einfach verrückt. Sie hätten keine Beweise und entwürdigten das ganze Land. Aber wenn schon ein Amtsenthebungsverfahren, so Trump, dann möglichst schnell. Im nächsten Schritt ist jetzt der Justizausschuss dran. Er formuliert die genauen Anklagepunkte. Danach muss das Repräsentantenhaus abstimmen. Das könnte noch vor Weihnachten passieren. Dass Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Denn das eigentliche Verfahren findet dann im Senat statt. Und dort haben die Republikaner die Mehrheit.
Morgen beginnt der SPD-Parteitag, der Parteitag, an dem die Sozialdemokraten ihre neue Führung wählen. Der Parteitag, an dem sie, wenn auch nicht über Ja oder Nein abstimmen, so doch die Weichen für die künftige Zusammenarbeit mit der Union stellen wollen. Das designierte Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hat heute mit dem SPD-Vorstand die Leitlinien für den Parteitag festgelegt. Ein schnelles Aus der GroKo sehen Sie nicht zwingend vor. Angela Ulrich berichtet.
Harte Fronten in der SPD, ein klarer Linksruck, davon ist erstmal nichts zu spüren. Als die künftigen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nach stundenlangen Beratungen in den zugigen Durchgang der SPD-Parteizentrale treten. Sie haben die Journalisten lange warten lassen, um dann einen vom Vorstand der Partei einstimmig verabschiedeten Leitantrag zu präsentieren. Einen, geprägt von Kompromissen, sind sich beide einig, wie auch darin,
dass wir Brücken bauen wollen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen.
Sie werden nachvollziehen können, dass es nicht die reine Lehre sein kann dessen, wovon wir überzeugt sind. Das ist das Wesen eines Kompromisses. Aber es geht in die richtige Richtung und deswegen sind wir sehr zufrieden damit.
Diese richtige Richtung heißt für Esken und Walter-Borjans, kurz NovaBo, intensive Gespräche mit der Union beim Klimapaket. Hier ist der Leitantrag nachgeschärft worden. War ursprünglich nur von einem sozial gerechten und wirksamen CO2-Preis die Rede, heißt es nun, er müsse auch höher ausfallen. Bisher sind 10 Euro Einstiegspreis geplant. Auch beim Netzausbau konkretisiert die SPD ihre Forderungen. Um auf 65% erneuerbare Energien bis 2030 zu kommen, müsse der Netzausbaupfad gesetzlich verankert werden. Auch beim Mindestlohn zeigen die Neuen, dass sie mehr wollen, perspektivisch 12 Euro pro Stunde. Zuvor hatte im Leitantrag noch keine konkrete Zahl gestanden. Jetzt kommt es auf die Gespräche mit der Union an. Was den Fortbestand der GroKo angeht, macht Norbert Walter-Borjans klar.
Der Ausstieg aus der Großen Koalition ist kein Selbstzweck. Aber es wird auch niemand erwarten können, dass man morgen eine Entscheidung trifft, dass man ohne Wenn und Aber in einer Koalition bleibt, in der eine Menge Fragen offen sind und eine Menge Fragen geklärt werden müssen. Es geht nach den Inhalten und es geht nicht nach der Frage, ob ja oder ob nein.
Über diese Inhalte will die SPD nach ihrem Parteitag mit der Union sprechen. Allerdings gehen die beiden Vorsitzenden nicht allein und nur in Abstimmung mit Fraktionen und Ministern in die Verhandlungen, wie das erst vorgesehen war, sondern gemeinsam mit Vizekanzler Scholz und Fraktionschef Mützenich. Auch beim Personal sind die ersten Weichen gestellt. Generalsekretär Lars Klingbeil behält seinen Job. Für die nur noch 3 geplanten Vizechefposten kandidieren die im Vorstandsrennen unterlegene Clara Geiwitz. Außerdem Anke Rehlinger aus dem Saarland. Dazu kommt ein Wettstreit, sagt Walter-Borjans.
Es wird eine dritte Stellvertreterstelle geben, zu der es keine Empfehlung gibt, weil mit Kevin Kühnert und Hubertus Heil hier 2 Kandidaten antreten und der Parteitag darüber entscheiden wird.
Allerdings können die SPD-Delegierten auch beschließen, dass es doch noch einen 4. Vizeposten gibt und damit die Kampfkandidatur zwischen Juso-Chef Kühnert und Arbeitsminister Heil vermeiden, um die gerade erst wiedergefundene Harmonie nicht gleich wieder zu gefährden.
Und was halten die Bürger davon? Wie denken Sie über die Neuaufstellung der SPD? Der neue Deutschland-Trend gibt Hinweise, Ellen Eni stellt ihn vor.
Das neue Spitzenduo der SPD soll morgen auf dem Parteitag offiziell gewählt werden. Doch die Deutschen stehen diesem kritisch gegenüber. 70% glauben nicht, dass es der SPD unter der Führung von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gelingt, wieder mehr Bürger von sich zu überzeugen. Nur 22% glauben das. Die SPD-Anhänger hingegen sind da optimistischer. 51% meinen, dass die SPD durch Walter-Borjans und Esken als neue Vorsitzende wieder mehr Rückhalt bei den Bürgern erreichen wird. 46% der SPD-Anhänger glauben das nicht. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. Das neue Spitzenduo hatte angekündigt, den Verbleib in der Großen Koalition an Bedingungen knüpfen zu wollen. Mit der Arbeit der Bundesregierung aus Union und SPD ist aktuell nur knapp 1/3 der Deutschen zufrieden. Doch fast 2/3, 64%, fänden es gut, wenn die amtierende Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 im Amt bleibt. Ein möglicher Grund: 56% der Bürger sorgen sich um die politische Stabilität in Deutschland, wenn die GroKo vorzeitig endet.
Das Klimapaket der Bundesregierung hat der Bundesrat vor einer knappen Woche in Teilen gestoppt. Die Länder wollen einen finanziellen Ausgleich für Einnahmen, die ihnen durch die Regelungen verloren gehen. Was genau sie vom Bund verlangen, darüber und über andere Themen haben sie heute bei einem Treffen in Berlin beraten, in der Bayerischen Landesvertretung. Der Hausherr verkündete die Summe der Forderungen aus dem Klimapaket.
Also mehr als 2,5 wird nicht gefordert.
Das ist die Summe, die die Länder gern hätten vom Bund, um die eigenen Steuerausfälle zu kompensieren, die das Klimapaket mit sich bringt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, drückt stellvertretend für alle Länder aufs Tempo.
Wir haben das ehrgeizige Ziel, eigentlich noch vor Weihnachten ein Ergebnis zu haben, um das gesamte Klimapaket auf den Weg zu bringen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Klimaschutz keine Zeitverzögerung haben darf.
Viel Zeit bleibt nicht. Am 20. Dezember tagt der Bundesrat das letzte Mal regulär in diesem Jahr. Und noch sind sich die Länder nicht einig, welche steuerlichen Schwerpunkte sie setzen wollen. In der kommenden Woche werde der Vermittlungsausschuss vom Bundesrat und Bundestag zusammenkommen, sagt Söder.
Für uns ist zum Beispiel ganz wichtig, dass eben Pendlerpauschalen erhalten bleiben, dass die CO2-Bepreisung dann eben auch zurückgegeben werden kann. Und es wird schon noch mal ein kurzes, aber doch sehr sportliches Miteinander werden.
Doch es soll nicht nur ums Geld gehen, sagt Peter Tschentscher, SPD, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Am Ende müssten Gesetze auch Wirkung entfalten. Dafür brauche es neue technologische Entwicklungen, aber auch Regularien.
Indem es eben nicht mehr so ist wie heute, dass Sie Technologie haben, die Sie aber zur Nutzung von Überschussstrom gar nicht einsetzen. Es ist Strom, 3,3 Terawattstunden Strom im Norden abgeregelt worden im Jahr 2017, weil wir einen Regulationsrahmen haben, der es wirtschaftlich nicht ermöglicht, diesen Strom zu nutzen. Wir haben jetzt 4 Gesetze der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimapakts. Wir müssen in den nächsten Jahren ganz praktisch vorankommen und daran wollen sich die Länder und müssen sich auch die Kommunen beteiligen.
Die Länder wollen auch 2 Infrastrukturprojekte voranbringen, den Mobilfunk und die Elektromobilität.
Es gehört zu den großen Peinlichkeiten unseres Landes, dass wir über Hightech reden. Und wenn wir ehrlich sind, mit Mobilfunk, Lowtech uns schwer tun.
Da müsse man endlich vorankommen. Gleichzeitig soll ein Tankstellen- und Ladesystem für E-Mobilität und Wasserstoff auf den Weg gebracht werden, für alle Regionen in Deutschland.
Angela Tesch berichtete. Und ein wichtiges Medienthema haben die Ministerpräsidenten noch behandelt. Es wurde ein Medienstaatsvertrag auf den Weg gebracht, der den bald 30 Jahre alten Rundfunkstaatsvertrag ersetzen soll. Er betrifft auch Internetplattformen, die Medieninhalte bereitstellen, diese aber nicht selbst herstellen. Sissi Pitzer erläutert.
Oberstes Ziel des neuen Medienstaatsvertrages, was Internetangebote betrifft, Transparenz. Auch US-Konzerne wie Facebook oder Google, die als Intermediäre Inhalte bündeln und verbreiten, müssen Ansprechpartner in Deutschland benennen und deutlich machen, wie sie Inhalte gewichten. Für YouTuber wird es künftig einfacher. Influencer, die nicht mehr als 20.000 User gleichzeitig erreichen, brauchen keine Sendelizenz mehr. Bisher lag die Grenze bei 500. Und auf Twitter, Facebook oder Shopping-Plattformen soll jeder wissen, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine, einem Social-Bot, kommuniziert. Für die öffentlich-rechtlichen Sender wichtig, die Auffindbarkeit ihrer Inhalte wird garantiert. Zum Beispiel auf den Startbildschirmen von smarten TV-Geräten. Ihre Angebote dürfen auf Fremdplattformen nicht überblendet werden, zum Beispiel mit Werbung. Und das komplette Programmbouquet der ARD wird verpflichtend in ganz Deutschland ausgestrahlt. Das heißt Regionalprogramme nicht nur in ihrem Heimatsendegebiet. Diese Must-Carry-Regelung wird vom ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm ausdrücklich als Meilenstein begrüßt.
Weg mit der Pendlerpauschale, Sprit verteuern, nirgendwo mehr als Tempo 120. Viele Autofahrer erfuhren heute früh von einer ganzen Liste schmerzhafter Vorschläge aus dem Umweltbundesamt. Allerdings, so argumentiert man dort, würden sie umgesetzt, könnten sie Deutschland deutlich helfen, seine Klimaziele zu erreichen. Über die Liste, ihren Ursprung und Reaktionen berichtet Franka Wels.
Es sind 36 Seiten, die es in sich haben. Keine heilige Kuh deutscher Autofahrer wird darin verschont. Umweltschädliche Subventionen müssten wegfallen, erklärt Katrin Tschikan vom Umweltbundesamt. Darunter
wie das Dieselsteuerprivileg, die Pendlerpauschale und die entsprechende Erhöhung dann der Energiesteuer, sodass wir darüber auch schaffen werden, dass insgesamt die CO2-Emissionen im Verkehr so weit sinken, dass wir in die Nähe der Ziele überhaupt kommen.
Das ist bisher nämlich nicht einmal ansatzweise der Fall. Der Verkehrssektor ist nämlich der einzige Bereich in Deutschland, in dem die Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesunken, sondern zum Teil sogar gestiegen sind. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen sie aber bis zum Jahr 2030 um rund 40% sinken. Konkret hieße diese Absenkung, man müsste
von derzeit 163 Millionen Tonnen auf dann 95 bis 98 Millionen Tonnen kommen. Und das geht nur, indem man unter anderem auch dem CO2 einen echten Preis gibt.
Läge der etwa bei 2030 bei 80 Euro pro Tonne CO2, dann würde Diesel durch diese CO2-Abgabe sowie eine höhere Besteuerung um etwa 70 Cent pro Liter teurer. Bei Benzin wären es rund 47 Cent pro Liter. Aber, betont Katrin Cikan,
das Ganze geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir reden hier von einer Dekade der Verkehrswende. Es braucht die richtigen Entscheidungen jetzt.
Dem Umweltbundesamt schweben nämlich Maßnahmen in 3 Etappen vor. Neben der stufenweisen Anhebung der Spritpreise müsste nach Ansicht der Behörde auch die Lkw-Maut stark ansteigen. Und auf Autobahnen sei rasch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern nötig. In Etappe 3 schlägt das Umweltbundesamt zudem eine Elektroquote für neu zugelassene Autos vor. Im Jahr 2030 soll die bei 70% liegen. Kritik an den Vorschlägen aus dem UBA kommt aus erwartbaren Ecken. Der ADAC moniert etwa, Mobilität müsse bezahlbar bleiben. Die Vorschläge gingen an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen völlig vorbei. Und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ließ in ein paar dürren Zeilen mitteilen:
Wir sind gerade mitten in der konkreten Umsetzung des ausgewogenen Klimapakets. Das ist gemeinsam so beschlossen und nichts anderes. Die Bürger erneut mit Verzicht, Verbot und Verteuerung aller Bundesumweltamt in Panik zu versetzen, ist der falsche Ansatz.
Das Umweltbundesamt setzt in seinem Papier allerdings auch klare Akzente beim Ausgleich sozialer Härten. Zum Beispiel, erklärt Katrin Cikan, sei es bei Mehreinnahmen etwa durch höhere Energiesteuern durchaus denkbar,
das in eine Art Ökobonusmodell überführen könnten, also eine Art Klimaprämie, die dann an alle Bürgerinnen und Bürger pro Kopf beispielsweise ausgezahlt werden kann. In der Schweiz gibt es schon so ein Modell, das gut funktioniert und wo dann ein Drittel auch für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt wird.
Positivere Reaktionen finden sich zum Beispiel beim Verkehrsclub Deutschland. Der verkehrspolitische Sprecher des VCD, Michael Müller-Görnert, würde etwa der Pendlerpauschale keine Träne nachweinen. Denn
wer profitiert denn davon? Das sind hauptsächlich die Gut- und Besserverdiener, die auch die Pendlerpauschale ansetzen können bei ihrer Steuererklärung. Wer wenig verdient und wenig Steuer zahlt, hat ja fast nichts davon.
Ganz neu sind die Vorschläge aus dem Umweltbundesamt übrigens nicht. Das Papier, das heute für so viel Aufregung gesorgt hat, stammt bereits aus dem Juni. Die Bundesregierung hätte also bei ihren Verhandlungen über das Klimapaket reichlich daraus schöpfen können, hat sich aber offenkundig dagegen entschieden.
Der Kampf gegen rechtsextremistische Gewalt und Hass und Hetze im Netz aufzunehmen, das haben sich die Innenminister von Bund und Ländern für ihre Tagung in Lübeck vorgenommen. Aber die Liste der Themen ist deutlich länger. Heute ging es um Kindesmissbrauch und um die Abschiebung von Straftätern auch zurück nach Syrien. Anna Grosnick.
Die Innenminister haben sich darauf verständigt, Abschiebungen von schweren Straftätern nach Syrien zu erlauben. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Grote sagte, der Wille sei da, Straftäter nach Syrien sowie nach Afghanistan abzuschieben. Es sei den Menschen in Deutschland nicht zu vermitteln, dass jemand, der schwere Straftaten begeht, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings hat, so Grote. Er verwies allerdings auf praktische Probleme. So gäbe es keine Strukturen in Syrien, die als Anlaufstelle da sind, um entsprechende Rückführungspapiere auszuschieben. Der Wille der Innenminister sei aber da. Gleichzeitig einigten sich die Innenminister in Lübeck darauf, den Abschiebestopp nach Syrien erneut zu verlängern. Nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes können Flüchtlinge zurzeit nicht ohne Risiko nach Syrien zurückkehren. Eine gemeinsame Linie unter den Innenministern gibt es auch beim Thema Kindesmissbrauch. Sie werben dafür, Strafen zu verschärfen und mit den Justizministern zu besprechen, ob entsprechende Daten über verurteilte Straftäter im Bundeszentralregister länger gespeichert werden können.
Die Bahn will, sie muss vorankommen, um attraktiver zu werden. Eine Option werden auch für diejenigen, die bisher mit dem Auto unterwegs sind. Mit Geld aus dem Klimapaket sollen Schienen, Gleise, Bahnhöfe ausgebaut oder instand gehalten werden. Aber es hat sich auch schon viel getan, wie die Bahn heute mitgeteilt hat. Carsten Zumack berichtet.
1500 Kilometer Gleise erneuert, 1600 Weichen modernisiert, 3,5 Millionen Tonnen Schotter ausgetauscht. Die Deutsche Bahn hat allein in diesem Jahr fast 11 Milliarden Euro in ihrem Netz verbaut, bilanziert Konzerninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla.
Wir sind bei der Modernisierung des Netzes einen riesigen Schritt vorangekommen. Wir sind robuster, schlagkräftiger und moderner geworden.
Immerhin sind inzwischen fast 2/3 des Netzes elektrifiziert. Ein erstes digitales Stellwerk wurde 2019 in Betrieb genommen. Und auch bei der Brückenerneuerung kommt der Konzern nach anfänglichen Problemen inzwischen gut voran, so Pofalla. Viel gebaut wurde zuletzt vor allem auf dem vielbefahrenen Abschnitt zwischen Dortmund und Köln. Dort läuft der Zugverkehr laut Bahn mittlerweile zuverlässiger. Unter dem Strich sind derzeit rund 76% aller Fernzüge pünktlich. Eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.
Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir hatten das Ziel 1,6% besser zu sein, nicht ganz erreichen werden.
Als große Baustellen gelten noch die Gleise rund um Hamburg und bei Nürnberg. In Ostdeutschland hingegen ist das Netz nach Darstellung der Bahn schon gut ausgebaut. Kurzfristig rüstet sich die Deutsche Bahn derweil für den bevorstehenden Weihnachtsverkehr.
In 4 Wochen ist das Land wieder in Feuerwerksstimmung. Ein Silvester ohne Böller können sich sehr viele Menschen nicht vorstellen. In vielen Behörden der Städte die Menschen schon. Böllerfreie Zonen gibt es schon in vielen großen und kleinen Kommunen. In Köln wie in Düsseldorf oder Aachen, in Hannover oder anderen. Die Umwelthilfe hat 100 Städten, die ohnehin schon mit hohen Feinstaubwerten kämpfen, empfohlen nachzuziehen. Und jetzt ist auch für Hamburg die Entscheidung gefallen, allerdings aus Sicherheitsgründen.
Die Jugendlichen, die werfen einfach die Böller in die Menge und das ist dann nicht so schön. Früher hatte man auch Spaß und heute ist die Masse einfach zu groß.
Am nächsten Tag sieht es natürlich chaotisch hier aus, ne?
Die Stadt gehört uns allen und ich finde, dazu gehört auch, dass hier Silvester geknallt wird.
Das ist doch nur einmal im Jahr.
Rund 10.000 Menschen haben den vergangenen Jahreswechsel an der Hamburger Binnenalster verbracht. Polizeipräsident Meyer spricht davon, dass die Situation dort aus dem Ruder gelaufen sei, bei Böllerschlachten und in die Menge geschossenen Raketen.
Es ist in Richtung eines Kleinkindes geworfen worden. Es sind Beamte der Bereitschaftspolizei beworfen worden, die entsprechende Tinnitus-Erfahrungen haben, auch Verletzungen im Gesicht.
In diesem Jahr sollen die Besucher ihr Feuerwerk deshalb an Absperrgittern mit Kontrollstellen abgeben. Dass sich das Problem dadurch verlagert, glaubt Hamburgs Innensenator Grote nicht.
Manche werden gar nicht erst kommen, andere werden sich andere Orte suchen, aber das wird sich verteilen.
Auch in Hannover gibt es in diesem Jahr wieder ein Böllerverbot an mehreren Plätzen in der Innenstadt und erneut auch in Lüneburg, Göttingen und Wolfenbüttel.
Dass es hier so ist, wie es ist, das finde ich in Ordnung.
Also mir fehlt nichts.
Tiere leiden, Umwelt leidet.
Es geht ja auch um Erhalt von Fachwerk und Reetdächern, das ist nicht verkehrt, aber es geht natürlich auch ein bisschen Kultur verloren. Ne?
Die Deutsche Umwelthilfe sieht vor allem die Gesundheitsgefahr und erklärt, dass in der einen Nacht des Jahreswechsels fast so viel Feinstaub entsteht wie im Straßenverkehr innerhalb von 2 Monaten. Jürgen Resch von der DUH fordert deshalb von der Bundesregierung Gesetzesänderungen für Kommunen.
Dass es erleichtert wird, dass alle Arten an Feuerwerksraketen und Sprengkörper, also Knallkörper, verboten werden.
Zudem hat die Umwelthilfe im Oktober ein Feuerwerksverbot für knapp 100 deutsche Städte beantragt, bisher aber offenbar ohne konkrete Auswirkungen.
Jan Wiedemann berichtete. Wissenschaft macht nicht oft große Schlagzeilen, aber dann, wenn herausragende Forschung mit Auszeichnungen bedacht wird, wie bei den Nobelpreisen. Die Leibniz-Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind hierzulande mit das renommierteste, womit Wissenschaftler geehrt werden können. Und heute hat die DFG die 10 Preisträger 2019 bekannt gegeben. Sie forschen unter anderem in Düsseldorf und München, in Jena, Berlin und Göttingen. 2,5 Millionen Euro gibt es für die künftige Forschung jedes Einzelnen. Grund zur Freude immer auch für die gesamte Universität, so Marco Finetti, Sprecher der DFG.
Sehr schön ist es immer, wenn die Preisträgerinnen und Preisträger in Vorlesungen beispielsweise angetroffen werden, wenn dann der gesamte Hörsaal stehend applaudiert oder wenn auch dann der Direktor, die Präsidentin der jeweiligen Hochschule auch schnell zur Gratulation bereitsteht. Die Freude überwiegt, aber wie auch nicht.
Einer derjenigen, die sich freuen dürfen, ist Thomas Kaufmann, ein Reformationsforscher der Georg-August-Universität Göttingen. Er habe mit seiner Arbeit den Blick auf Martin Luther deutlich verändert, heißt es von der DFG. Weitere Preise gehen zum Beispiel an einen Zellbiologen in Dortmund und zweimal nach München in den Bereichen Chemie und Informatik. Auch in Jena freuen sich gleich 2 Wissenschaftler in der Kunstgeschichte und in Biogeochemie.
A, über einen Preis, der zu den wichtigsten Preisen in der wissenschaftlichen Welt gehört. B, über ein hohes Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro. Und C, und das ist vielleicht das Wichtigste, über eine außergewöhnlich hohe Freiheit, diese Gelder für ihre eigenen Forschungen verwenden zu können.
Denn wenn es ums Geld geht, macht die Wissenschaft nicht immer Spaß, sagt DFG-Sprecher Marco Finetti. Denn es gilt immer mehr, Zeit ist Geld. Und das geht zu Lasten der Zeit für die Forschung.
Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich immer mehr Zeit für das Schreiben von Förderanträgen, gerade auch für Drittmittel, also für alle Gelder, die nicht vom Staat direkt an ihre Hochschulen für ihre Institute kommen, aufwenden müssen. Das stellen wir auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft fest. Der Leibniz-Preis gewährt den Ausgezeichneten die eigentlich völlig bürokratische Freiheit, mit diesen Geldern tun und lassen zu können, was sie denn wollen, solange es ihrer Forschung dient.
Und mit diesem Bericht von Jörg Sauerwein geht das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info.